Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Fremde Sterne mögen noch so hübsch und verführerisch funkeln. Sie haben einen großen Nachteil. Sie sind sehr weit weg. Menschen dahin zu schicken, würde ewig dauern. Sie selbst würden sowieso nicht ankommen, sondern erst ihre Kindeskinder oder Kindeskindeskinder, geboren auf dem Raumschiff. Da könnte man meinen, höchste Zeit, endlich mal loszufliegen. Sollte man aber lieber lassen. Denn später starten heißt in dem Fall früher ankommen. Warum, hören Sie gleich mit mir, Sophie Stiegler. Zuerst geht's aber um andere Flugobjekte, um Atomwaffen. Fein säuberlich eingeklinkt in Trägerraketen.
Planspiel mit Bombe. Das neue atomare Wettrüsten.
Bei der Physik der Atomsprengköpfe hat sich in den letzten Jahrzehnten gar nicht so viel getan. Dafür forschen die Atommächte fleißig am Drumherum, mit dem die Bomben noch schneller und noch unvorhersagbarer an ihr Ziel kommen sollen. Dagmar Röhrlich berichtet in Teil 4 unserer Serie, welches Land eigentlich am weitesten ist bei der Modernisierung seiner Atomwaffenarsenale.
Sarmat ist eine furchteinflößende Waffe, die von keiner existierenden oder künftigen Raketenabwehr ausgeschaltet werden kann.
Der 1. März 2018. Wladimir Putin hält eine Rede an die Nation. Auf gigantischen Bildschirmen begleiten martialische Computergrafiken und Videos seine Worte.
Ein niedrig fliegender Marschflugkörper, der einen Nuklearsprengkopf auf unvorhersehbarer Bahn an der gegnerischen Abwehr vorbei an jeden Ort der Welt bringt.
Putin spricht von Waffensystemen wie Sarmat. Mit ihm greife man den Feind an, ohne dass er sich wehren könne.
Für die Weltgemeinschaft war es schon so etwas wie ein Schock, als der russische Präsident Wladimir Putin eine ganze Generation von neuen strategischen Nuklearwaffen enthüllte und dabei eben auch eine ganze Reihe von Wunderwaffen ankündigte, wie beispielsweise ein nuklear angetriebener Marschflugkörper oder ein nuklear bestückter autonomer Unterwassertorpedo.
Ulrich Kühn vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Experten sind zwar der Ansicht, dass einige der Systeme nicht mehr sind als Computersimulationen, aber...
Wenn man mich vor 2 oder 3 Jahren gefragt hätte, ob ein System wie ein nuklear betriebener Marschflugkörper überhaupt möglich ist, hätte ich gesagt, das ist nicht möglich. Inzwischen wissen wir aber, dass die Russen wirklich daran arbeiten. Es hat Tests gegeben. Diese Tests waren bisher nicht vielversprechend. Ich glaube aber, dass Russland hier wirklich eine ganze Menge Geld, Zeit und auch Manpower in die Hand nimmt, um diese Systeme umzusetzen, sodass ich das letztlich nicht mehr ausschließen würde, dass wir vielleicht in 10 Jahren ein solches System dann auch operativ sehen.
Neue Trägersysteme wie die interkontinentale Schwerlastrakete Sarmat, die gleich 10 bis 15 Atomsprengköpfe auf einmal aussetzen kann, sind eine der Säulen bei der Modernisierung der Atomwaffenarsenale, und zwar eine ganz zentrale.
Es geht um Psychologie, es geht um Abschreckung. Abschreckung ist Psychologie, die entsteht im Kopf und in der Vorstellung des Gegenüber.
Auf Psychologie setzen die Entwickler der Hyperschallflugkörper. Russen, Chinesen, Amerikaner arbeiten daran, aber auch Inder oder Franzosen. Hyperschallflugkörper an sich gibt es schon seit den 1960er Jahren in Form ballistischer Raketen, die mehr als das 5-fache der Schallgeschwindigkeit erreichen können. Interkontinentalraketen schaffen sogar Mach 27, wenn sie auf ihrer ballistischen Bahn aus dem Weltraum wieder in die Atmosphäre eintreten. Doch mit dieser Flugbahn fehlt ihnen jedes Überraschungsmoment.
The new thing is that some countries are beginning to add hypersonic capability to shorter range systems.
Neu ist jetzt, dass einige Länder beginnen, Systeme mit geringerer Reichweite mit Hyperschallfähigkeit auszustatten.
Hans Christensen von der Federation of American Scientists in Washington DC.
Sie sollen mit Hyperschallgeschwindigkeit auf kürzere Distanz fliegen und ihr Ziel sehr, sehr schnell treffen.
Der Einsatz solcher hypersonischer Flugkörper wäre wahrscheinlich dort geeignet, den Gegner zu überraschen, wo es darum geht, enge und dichte Verteidigungsmaßnahmen zu durchkreuzen, also beispielsweise einen amerikanischen Flugzeugträger abzuschießen.
Die technischen Anforderungen an manövrierbare Hyperschallwaffen sind extrem hoch. Sie brauchen neue Steuersysteme, auch neue, hochhitzebeständige Materialien, neue Antriebe. Ihre Scramjets, luftatmende Strahltriebwerke, starten erst bei hohen Geschwindigkeiten und werden deshalb von einer Trägerrakete oder einem Düsenflugzeug aus abgeschossen. Bis zur Einsatzreife wird es wohl noch etwas dauern, doch die Chinesen testen bereits. Hyperschallgleiter sind einfacher zu konstruieren. Sie werden von einer ballistischen Rakete aus starten können und gleiten dann auf einer kaum vorherzusehenden Bahn in ihr Ziel.
Diese hypersonischen Flugkörper, die fliegen quasi auf Wellen der Atmosphäre. Sie reiten quasi auf Wellen in der Atmosphäre hinab. Und das macht es natürlich extrem schwierig für Raketenabwehrsysteme zu identifizieren, wo denn eigentlich genau das System jetzt ist.
1. Oktober 2019. China führt auf der Militärparade zum 70. Geburtstag der Gründung der Volksrepublik seinen Hyperschallgleiter DFZF vor. Einsatzbereich? Wahrscheinlich Präzisionsschläge gegen Flugzeugträger. Höchstgeschwindigkeit? 10-fache Schallgeschwindigkeit. Mach 10. 27. Dezember 2019. Der russische Verteidigungsminister Sergei Shoigu erklärt die Einsatzbereitschaft für den Hyperschall-Gleitflugkörper Avangarde. Einsatzbereich? Wahrscheinlich interkontinentale Präzisionsschläge. Höchstgeschwindigkeit? Mach 25. Bei beiden Systemen ist konventionelle oder nukleare Bestückung möglich. Gegenwehr? Aufgrund von Geschwindigkeit und Manövrierfähigkeit derzeit unmöglich.
That's a dangerous development because it will make countries very, very nervous and shorten the decision time.
Das ist eine gefährliche Entwicklung, weil sie Staaten sehr, sehr nervös machen und die Entscheidungszeit verkürzen.
Zwar dürften die meisten dieser Trägersysteme konventionell bestückt werden, nur sieht man ihnen das bis zur Explosion nicht an.
And you just
Sie erhöhen das Potenzial für Missverständnisse und Überreaktionen enorm. Doch die Entwicklung ist in vollem Gang, bei allen großen Atommächten.
Das verlangt nach noch mehr Fortschritt. Wegen der kurzen Entscheidungszeiten zwingen die hyperschnellen Trägersysteme die Atommächte, auch die Frühwarnsysteme zu beschleunigen. Das wiederum geht, wenn überhaupt, nur mit intelligenter Technik, die ihre eigenen Risiken hat.
Dagmar Röhrlich mit dem 4. von 6 Teilen unserer Serie zum atomaren Wettrüsten. In 2 Wochen ist es 75 Jahre her, dass in Hiroshima und Nagasaki in Japan zum letzten Mal Atombomben eingesetzt wurden. Wir alle wären eigentlich ganz gerne gut in unserem Job. Aber wie wird das eigentlich entschieden, was genau gut ist und was nicht? In der Forschung wird das meistens immer noch daran gemessen, wie viele wissenschaftliche Veröffentlichungen man vorweisen kann. Am besten in renommierten Fachzeitschriften und ganz oft aufgegriffen von anderen Forschenden. Das ist die Währung für Exzellenz von Wissenschaft. Bei der bleiben aber leider wichtige Aufgaben der Forschung so ein bisschen auf der Strecke. Wie es besser laufen könnte, dazu hat Ulrich Diernagel einige Ideen. Er ist Direktor der Abteilung für experimentelle Neurologie an der Charité in Berlin und Direktor des Quest Centers, des Berliner Instituts für Gesundheitsforschung. Und ich habe ihn vor der Sendung gefragt, Sie sind unzufrieden mit der Art und Weise, wie bewertet wird, ob Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihren Job gut machen. Warum?
Es ist verständlich, dass wir in den Kommissionen, in denen wir sind, Leute so auswählen mit so einfachen Indikatoren, weil man muss dann nur noch auf Zahlen gucken. Und häufig sind es ja auch viele Bewerber, Bewerberinnen in solchen, bei Professuren zum Beispiel, geht aber auch um die Bewertung von Anträgen, die Leute stellen. Und man macht sich das Leben, das ist natürlich viel einfacher, wenn man da so ein paar Zahlen hat, die kann man in einer Tabelle zusammenfassen, da kann man Leute schön ranken. Es ist halt viel aufwendiger, Arbeiten zu lesen, zu gucken, wie diese Arbeiten rezipiert wurden, was in den Arbeiten steht im Sinne von, welche Qualitätssicherung da gemacht wurde, ob Daten zur Verfügung gestellt wurden und so. Also es ist einfach so, man muss sich mehr mit den Leuten auseinandersetzen. Aber es ist ja eigentlich natürlich, man kann ja nicht Leute auswählen, nur auf Basis von ein paar Messzahlen, die noch dazu manchmal gar nichts mit der Qualität der Forschung zu tun haben.
Genau das haben Sie ja versucht zu erarbeiten, zusammen mit Kolleginnen und Kollegen in Hongkong. Vor etwa einem Jahr haben Sie versucht, Vorschläge für ein besseres Bewertungssystem zu erarbeiten. Und im Fachmagazin PLOS Biology beschreiben Sie jetzt, wie sowas aussehen könnte.
Ja, also geht es letztlich darum, Prinzipien zu nennen. Ich nenne es mal eines, was mir sehr am Herzen liegt, ist, dass wir also Leute auch nach der Qualität, Wissenschaftler nach der Qualität ihrer Arbeit bewerten. Also ob sie ihre Studien verblindet haben, ob sie sie randomisiert haben, wie die Methodologie da drinnen war. Das ist jetzt nur ein Beispiel davon. Und was wir zusätzlich machen, ist, dass wir Argumente liefern, warum es gut ist, sich nach diesen Prinzipien zu richten. Und wir zeigen auch auf, dass das tatsächlich möglich ist. Also dass an verschiedenen Stellen es schon so gemacht wird, dass man also ein nettes Argument haben kann, naja, das ist zu schwierig, das geht ja gar nicht.
Wir können mal vielleicht noch ein weiteres Beispiel angucken. Da geht es um Wiederholungsstudien. Also in der Regel publizieren die Fachzeitschriften nicht, dass ein Forschungsteam irgendwas nochmal durchgeführt hat, eine Studie, und ob es dann geklappt hat oder nicht. Und bei den Hochschulen und anderen Arbeitgebern kommt es auch eher besser an, wenn man was Eigenes rausfindet, als eine andere Studie zu überprüfen. Aber wenn sich jemand dann doch mal die Mühe macht, dann kommt immer wieder raus, viele Studienergebnisse, die so in der Welt sind, die stimmen eigentlich gar nicht so. Deswegen ist es eben auch wichtig, sich darum zu kümmern. Wie kann man sicherstellen, dass es sich eben für Forschende lohnt, auch mal so eine Wiederholungsstudie zu machen?
Absolut, ja. Also es ist in der Tat sogar möglich, solche Studien zu publizieren, aber das Problem ist, dass man es halt nicht in den Top-Journalen kann, die notwendigerweise immer nur das Spektakuläre, das Neue publizieren. Das ist ja auch okay so. Also man kann sowas schon, man kann so eine Wiederholungsstudie schon veröffentlichen, aber sie hat nicht das Prestige und wird eigentlich dann im Zweifelsfall momentan eher belächelt. Das ist hier jemand, der was nachmacht. Und hier steckt eben der Aufruf darin zu sagen, nein, nein, das ist sehr wichtig für die Wissenschaft, dass wir unsere Ergebnisse so robust haben, dass wir sie wiederholen können und dass auch deshalb Leute auch dafür in Anführungszeichen belohnt werden, dass man darauf achtet, dass sie sowas tun. Genau.
Aber wie kann sowas laufen? Wo wird das bisher schon gemacht?
Das Ministerium für Forschung in Deutschland zum Beispiel hat eine Ausschreibung letztes Jahr rausgebracht, die jetzt gerade läuft mit ihren Anträgen für sogenannte Replikationsstudien, also wo tatsächlich sowas auch finanziert wird. Das ist schon mal wahnsinnig toll, dass es sowas gibt. Damit fällt das Argument weg, dass es gar nicht möglich ist, weil man bekommt es nicht finanziert. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch der nächste Schritt, dass das dann auch Beachtung findet, wenn man sowas im Lebenslauf hat. Also ich kann sagen, an der Charité ist es bereits so. Da gibt es also ein spezielles Feld, wenn Bewerber sich bewerben, wo sie danach gefragt werden und das dann da auch reinschreiben. Also das fängt an und das gibt es auch schon.
Sie haben jetzt Deutschland angesprochen. Wie schätzen Sie denn die Situation hier so insgesamt ein? Wie weit ist man da, ein gerechteres, umfassenderes System zu haben, um Wissenschaft und Forschende zu bewerten?
Also ich würde sagen, Deutschland ist da im Mittelfeld in dieser Bewegung, nenne ich es jetzt mal. Ist tatsächlich so, dass England sehr weit vorne ist, sowas einzuführen. Auch ganz besonders die Niederlande, muss man sagen, hat da schon viel erreicht. Deutschland zieht jetzt gerade nach und an. In Amerika ist es, Nordamerika ist es ja sehr gemischt. Aber insgesamt ist es tatsächlich eine relativ breite Sache, die nicht nur von den, natürlich an den Universitäten stattfindet, also in diesen Kommissionen, sondern auch von den Journalen ausgeht und von den Fachgesellschaften und insbesondere von den Fördergebern, die ja das Geld dafür geben. Die haben natürlich die höchste Macht, solche Dinge auch durchzusetzen und sagen, also uns ist wichtig, dass wenn wir eine Studie fördern, dass diese Ergebnisse dann auch robust sind, dass sie sich wiederholen lassen und so weiter. Also eine sehr breite Aktivität, die auch von anderer Seite auf uns wirkt. Und das ist auch gut so.
Es tut sich was im Bewertungssystem von Wissenschaft, aber es dauert, sagt Ulrich Dirnagel von der Charité Berlin und dem Berliner Institut für Gesundheitsforschung. Wir können uns jetzt auf die Schulter klopfen und sagen, unglaublich, wir sind mal zum Mond geflogen. Oder wir sagen, naja, also in einem guten halben Jahrhundert Raumfahrt wäre vielleicht auch ein bisschen mehr drin gewesen. Über Reisen zum Mars wird vor allem viel geredet und von anderen Sternen und ihren Sonnensystemen brauchen wir gar nicht erst anfangen. Aber wie sieht's denn jetzt aus? Sollen wir endlich mal loslegen und ein interstellares Raumschiff bauen? Guido Meyer hat da eine klare Antwort. Lieber noch warten, dann kommen wir vielleicht früher an. Also nicht wir.
Die Reise zu einem anderen Stern wird den Reisenden ein großes Opfer abverlangen. Wer auf der Erde ins Raumschiff einsteigt, wird es nie wieder verlassen.
If you take 100 years to go, there's probably going to be about 3 generations born.
Angenommen, die interstellare Reise dauert ungefähr 100 Jahre. Das entspräche etwa 3 Generationen. Die erste Generation wird gestorben sein, bevor die 100 Jahre vorbei sind. Denn wer die Reise mit 20, 30 oder 40 beginnt, wird ihr Ende nach 100 Jahren nicht mehr erleben. Für diese Generation ist buchstäblich der Weg das Ziel.
Arlen Andrews ist der Gründer der Ideenfabrik Sigma in Texas, die unter anderem die Obama-Administration in Wissenschaftsfragen beraten hat. Eine 100-jährige Reise im Mehrgenerationenraumschiff. Geht das nicht schneller? Leider nein.
Das Problem beim interstellaren Raumflug sind die interstellaren Distanzen. Sterne sind wahnsinnig weit weg, im Weltall ist alles weit weg, es sind schon die Planeten weit weg, aber die Sterne noch viel mehr. Um diese extremen Distanzen zu überbrücken, dauert's. Ja, das braucht schlicht und einfach Zeit.
Bestätigt der Astronom und Buchautor Florian Freistetter. Einer unserer nächsten Nachbarn, Barnards Stern, ist 6 Lichtjahre entfernt. Mit dem Tempo unserer jetzigen Raumschiffe bräuchten wir mindestens 12.000 Jahre dorthin. Also nichts wie los, um irgendwann überhaupt mal irgendwo anzukommen. Im Gegenteil, es ist gut, dass noch keine Generation die Erde verlassen hat. Denn es gibt eine Formel, die besagt, dass es besser wäre, noch ein wenig zu warten.
Vor 100 Jahren war es extrem schwierig, zum Beispiel von Europa nach Amerika zu kommen. Da musste man mit dem Schiff fahren. Es hat Wochen gedauert. Heute kann ich mich in ein Flugzeug setzen und bin in ein paar Stunden dort. Das heißt, unsere Reisegeschwindigkeit hat sich wahnsinnig erhöht. Und prinzipiell ist es nicht absurd, davon auszugehen, dass wir auch, was Raumfahrt angeht, in Zukunft deutlich schneller unterwegs sein werden, als wir es jetzt sind.
Das heißt, die Ersten werden womöglich die Letzten sein. Oder zumindest die Zweiten.
Wenn wir jetzt ein Raumschiff starten würden, dann hat das die Geschwindigkeit, mit der wir Raumschiffe jetzt bauen können. Wenn das Raumschiff jetzt aber 100 Jahre unterwegs ist, haben wir vielleicht schon viel, viel schnellere Raumschiffe gebaut, die dieses zuerst gestartete Raumschiff schon längst überholen könnten. Ja, und wenn beide das gleiche Ziel haben, dann werden die Nachzügler, die vorangeflogenen, überholen und werden am Ziel ankommen, bevor die anderen ankommen.
Irgendjemand dürfte nach 100 Jahren also ganz schön dumm gucken. Wahrscheinlich die, die als Erste gestartet sind, während ihres Fluges aber vom technischen Fortschritt überholt wurden. Dabei hätten sie es wissen und berechnen können.
Und genau hier kommt die Mathematik ins Spiel. Wie schnell kann ein Raumschiff von A nach B fliegen? Wie schnell könnte sich unsere Reisegeschwindigkeit im Lauf der Zeit entwickeln? Und kann dann mit entsprechender Mathematik herausfinden, wann der optimale Zeitpunkt wäre, loszufliegen? Also wie lange man warten soll auf den Fortschritt, bevor man tatsächlich losfliegt.
Theoretisch kann man mit einer Formel berechnen, wie lange man mit der Reise am besten noch abwartet, bis noch schnellere Raumschiffe gebaut werden. Doch dummerweise ist das eine Formel mit mindestens 3 so ziemlich Unbekannten. Denn wie genau kennt man die Werte nochmal genau, mit denen man die Formel bestücken müsste?
Gar nicht. Also wir können nur abschätzen, wie schnell sich unsere Reisegeschwindigkeit im All verändern wird. Also wir können aus der Vergangenheit abschätzen, wie die Zukunft sein wird, aber es bleibt doch nur eine Schätzung.
Für Barnards Stern heißt das, angenommen die Reisegeschwindigkeit verdoppelt sich alle 100 Jahre, dann könnte und sollte die erste Generation in genau 637 Jahren aufbrechen, nicht früher. Denn dann würde ihre Reisezeit nur noch rund 150 Jahre betragen. Das wäre zwar immer noch zu lange für eine einzige Generation, aber es wäre sowieso nur ein Versuch, ein One-Way-Ticket in die Ungewissheit.
Das wird ein Experiment sein, dessen Ausgang nur die kennen, die dabei sind. Wir auf der Erde werden vermutlich von dem Ausgang so eines Experiments dann gar nichts mitbekommen.
Den Termin kann man sich also schon mal im Kalender eintragen. In 637 Jahren sollten wir uns aufmachen zu Barnards Stern. Guido Meyer hat erklärt, warum. Und jetzt hat Lennart Pyritz die Meldungen aus der Wissenschaft.
2 Studien zu Corona-Impfstoffen liefern positive Zwischenergebnisse. Einer der Impfstoffkandidaten wurde von der Universität Oxford und dem Pharmaunternehmen AstraZeneca entwickelt. Bei Tests mit mehr als 1000 Probanden habe der Stoff zuverlässig zur Bildung von Antikörpern und T-Zellen geführt, berichten die Forschenden in The Lancet. Im selben Fachmagazin wurde außerdem eine Studie zu einem Impfstoffkandidat aus China veröffentlicht, der bei den Versuchsteilnehmern ebenfalls eine starke Immunreaktion ausgelöst hat. In beiden Fällen erwiesen sich die Wirkstoffe als gut verträglich. Bevor sie als Medikamente in großen Mengen produziert werden dürfen, müssen Wirksamkeit und Unbedenklichkeit aber erst noch in sogenannten Phase-3-Studien mit einer großen Anzahl von Teilnehmenden bestätigt werden. Für den Wirkstoff aus Oxford laufen solche Studien bereits in Brasilien, Südafrika und Großbritannien. Zu langes Fasten gefährdet das Überleben der Eisbären. Der Klimawandel lässt das Meereis in der Arktis zunehmend schmelzen. Dadurch verkleinert sich das Zeitfenster, das Eisbären für die Robbenjagd auf dem Eis bleibt. Die Tiere müssen immer länger an Land von den eigenen Fettreserven zehren, um dann entkräftet auf die Jagd zu gehen. Im Fachblatt Nature Climate Change präsentieren Forschende Schwellenwerte, ab denen das für die Tiere bedrohlich wird. So könnte das Überleben einzelner erwachsener Tiere ab 150 oder 200 Fastentagen beeinträchtigt sein. Die Zahlen schwanken je nach Region, Geschlecht und Energiereserven. Die Studie weist aber darauf hin, dass manche Bären bereits nahe der Schwellenwerte leben. Bei anhaltender Erwärmung dürften die meisten der untersuchten Populationen die kommenden 80 Jahre nicht überstehen. Die DNA-Doppelhelix verdoppelt sich manchmal. Normalerweise liegt das Erbgutmolekül DNA in Form einer Doppelhelix mit zwei Strängen vor. Nun hat ein Forschungsteam der University of Cambridge erstmals viersträngige DNA als stabile Struktur in gesunden menschlichen Zellen nachgewiesen. Sie entsteht, wenn vier Guaninbasen, ein Baustein der DNA, der sich mit sich selbst verbinden kann, ein Quadrat bilden. Im Fachjournal Nature Chemistry vermuten die Forschenden, dass die viersträngige Struktur die DNA vorübergehend offen hält. Das könnte es erleichtern, Gene abzulesen und in Eiweiße zu übersetzen. Folgen der Buschbrände bedrohen die australische Biodiversität. Zwischen Mitte 2019 und März 2020 verwüsteten Buschfeuer in Australien mehr als 12 Millionen Hektar Land. Eine Studie im Fachjournal Nature Ecology and Evolution gibt jetzt Einblicke in die biologischen Konsequenzen der ungewöhnlich heftigen Feuersaison. Demnach ist der Lebensraum von 70 Arten stark betroffen. 21 davon seien bereits vor den Bränden als vom Aussterben bedroht eingestuft worden, darunter die Känguruinsel Schmalfußbeutelmaus und das Langfußkaninchenkänguru. Die Forschenden fordern die Regierung auf, dringend zu bewerten, ob knapp 50 nur in Australien vorkommende Spezies, die bislang nicht als gefährdet galten, durch die Brände auf die Liste bedrohter Tierarten rücken müssen. Ein Medikament zum Inhalieren könnte gegen SARS-CoV-2 helfen. Die britische Biotech-Firma Synergen hat nach eigenen Angaben vielversprechende Erfolge bei der Behandlung von Corona-Patienten erzielt, die das Protein Beta-Interferon inhalierten. Bei dieser Behandlung war die Gefahr, dass die Covid-19-Erkrankung einen schweren Verlauf nahm, demnach um fast 80% geringer als bei Patienten, die ein Placebo erhielten. Zudem war die Aussicht, wieder vollständig zu genesen, doppelt so hoch wie bei der Kontrollgruppe. Allerdings ist die Aussagekraft der Untersuchung begrenzt. Mit rund 100 Patienten ist die Stichprobe klein. Außerdem wurde die Studie noch nicht unabhängig begutachtet.
Wer in den Himmel schaut, erfährt dort immer auch etwas über sich selbst. Klingt ein bisschen esoterisch, ist aber wichtig, zum Beispiel für die historische Vermessung der Erde.
Sternzeit, 21. Juli. Jean Picard, der Captain des Raumschiffs Erde. Jean-Luc Picard ist Kommandant des legendären Raumschiffs Enterprise. Der reale Jean Picard ist, pardon, liebe Science-Fiction-Fans, noch bedeutender. Er hat nicht die Weiten des Alls vermessen, sondern unserer Erde. Zur Welt kam er heute vor 400 Jahren im französischen La Flèche. Über seinen Werdegang ist wenig bekannt. Klar ist, dass Jean Picard im Alter von 25 Jahren dem Astronomen Pierre Gassendi bei der Beobachtung einer partiellen Sonnenfinsternis assistierte. Jean Picard beobachtete den Lauf der Gestirne und baute spezielle Fernrohre und entwickelte Messverfahren, um Positionen auf der Erde genau zu bestimmen. Mithilfe seiner Präzisionsinstrumente führte er ab 1668 die Vermessung Frankreichs durch. Zwei Jahre später bestimmte er die Größe der Erde auf 0,2% genau. 1671 reiste er nach Dänemark, um auf der Insel Hven die Position der Sternwarte Tycho Brahes zu bestimmen. Nur so ließen sich die Angaben in Brahes Katalogen auch in Paris sinnvoll nutzen. Während seines dreimonatigen Aufenthalts assistierte ihm der junge Astronom Ole Römer. Der fiel durch solches Geschick auf, dass Jean Picard ihn einlud, mit nach Paris zu kommen. Dort entdeckte Römer die endliche Geschwindigkeit des Lichts. 1679 begründete Jean Picard das erste astronomische Jahrbuch, Connaissance des Temps. Zwei Jahre später ist der große Vermesser Frankreichs und der Welt im Alter von 62 Jahren gestorben. Sein Jahrbuch erscheint noch heute.
Das war's von Forschung aktuell. Nach den Nachrichten geht's weiter mit dem EU-Gipfel und endlich auch Ergebnissen aus Brüssel, über die man sprechen kann. Am Mikrofon war Sophie Stiegler. Tschüss.